Eigentlich hatte ich noch was anderes auf dem Herzen gehabt, aber gegen Ende der Woche ist das einfach weggekippt und mir wurde wichtig, dass wir diesen Sonntag einfach miteinander zur Ruhe kommen. Dass wir miteinander das Abendmahl feiern, zu Jesus kommen, uns daran erinnern, dass es so wichtig ist, erst zu ihm zu kommen, bevor wir irgendetwas machen können. Und das wünsche ich uns, dass wir das so miteinander feiern können. Zur Ruhe kommen bei ihm. Wünsche ich mir auch selber. Deswegen, wir haben gerade gesungen, sprich du die Worte. Das wünsche ich mir. Herr, ich danke dir dafür, dass du das als Verheißung sagst. Herr, fülle du diesen Raum mit deiner Gegenwart. Lass deine Worte gesprochen werden, ob sie nun akustisch kommen oder durch deinen Geist in unseren Geist reingehen, Herr. Das entscheide du. Aber Herr, ich danke dir dafür, dass wir diese Verheißung ernst nehmen können. Rede du, mein Vater, heute zu mir. Worte der Wahrheit, sie kommen von dir. Hab Dank dafür. Amen. Ja, letzten Sonntag hatten wir Kärtchen auf den Stühlen. Große Testfrage, wer von euch weiß noch, was da drauf stand? Das war ein sehr prägnanter Satz. Bitte? Genau. Gut, Ulla. Super, dass sich eine Person daran erinnert hat. Aber ich nehme an, ihr habt alle euch daran erinnert, wolltet es bloß nicht sagen. Schmecket und sehet, wie freundlich, wie gütig der Herr ist. Auch Brot und Kelch sind Zeichen dafür. Der Satz kommt aus dem Dankgebet vom David. Der David war in einer total prekären Situation. Saul war hinter ihm her, hinter seinem Leben. Er hatte einen einzigen Fluchtweg. Das ging genau in das Gebiet, wo er vorher ein paar Leute wirklich besiegt hat und denen Schaden zugefügt hat. Und die sauer auf ihn waren und die haben ihn entdeckt. Der hatte Todesangst. Und er wendet sich an Gott. Und dann hat er hinterher dieses Dankgebet. Den Herrn will ich preisen alle Zeit. Beständig soll sein Lob in meinem Munde sein. In dem Herrn sollen sich rühmen meine Seele. Hören werden es die Sanftmütigen und sich freuen. Erhebt den Herrn mit mir. Lasst uns miteinander erhöhen seinen Namen. Ich suchte den Herrn und er antwortete mir. Und aus allen meinen Ängsten rettete er mich. Sie blickten auf ihn und strahlten und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Dieser Elende rief, und damit meint er sich selber, dieser Elende rief. Und der Herr hörte. Und aus allen seinen Bedrängnissen rettete er ihn. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und er befreit sie. Schmecket und seht, dass der Herr gütig ist, dass er gut ist. Glücklich der Mann, der sich bei ihm birgt. David wusste, es ist gut, sich an Gott zu wenden. Er stand mit dem Rücken an der Wand. Er konnte nicht mehr weg. Er war in einer ausweglosen Situation. Er hatte Angst, Todesangst. Er schämt sich auch nicht, hinter das zuzugeben. Er sagt, dieser Elende, weil ihm einfach Elend war. Und er schrie zu Gott in diesen Situationen vor Saul, in der Situation da in dem Feindesland. Und Gott half ihm. Er war der Einzige, der helfen konnte. Nicht nur Gläubige, auch eigentlich jeder Mensch kennt Stoßgebete. Da ist man in einer ausweglosen Situation. Was soll ich tun? Ich habe keiner, an dem ich wenden kann. Stoßgebet. In den meisten Situationen ist es dann leider so, dass bei dem Stoßgebet es dann aufhört, wenn dann hinterher sich alles doch geklärt hat. Und dann ist es abgehakt, weg. Nicht so bei David. David bleibt in Kontakt mit seinem Herrn. Er wendet sich nach der Rettung ebenfalls Gott zu und sucht wieder seine Nähe. Er dankt ihm, er preist und er lobt ihn. Er schreibt ihm, Gott, den alleinigen Verdienst zu. Es ist ja manchmal so, dass man sagt, okay, Gott hat ganz gut mitgewirkt, prima, dass du dabei warst. Nein, David schreibt ihm alles zu. Und in diesem Zusammenhang macht er die Aussage, schmecket und sehet, wie gütig und wie gut Gott ist. Dieser Satz wird oft zitiert, so beim leckeren Essen, wenn man zusammensitzt. Aber das geht weit über dieses Schmecken hinaus. Ihr kennt sicherlich diese Formulierung, den Tod schmecken oder das schmeckt mir wirklich nicht. Wo man ein tiefes Empfinden, ein Mitmachen, Miterleben beschreibt. Und genau das ist auch hier gemeint. Die Hoffnung für alle sagt, probiert es aus und erfahrt es selbst. Das ist nicht etwas, was ich hören kann, was ich lernen kann, Theorie, sondern probiert es aus. Nehmt es für euer eigenes Leben in Anspruch. David wendet sich nicht nur in der Not, sondern eigentlich in jeder Lebenssituation an Gott. Es ist gut, sich zu bedanken. Es ist gut, sich bewusst zu machen, dass er gerettet wurde und nicht, dass es irgendwie nur Zufall war. Es ist gut, sich bewusst zu machen, wer mich gerettet hat. Nicht, dass es mein eigenes Geschick war. David pflegt wirklich einen Lebensstil, der sich in guten und in schwierigen Zeiten an Gott wendet, um Orientierung zu bekommen. Egal, was anstand. Dieses probiert es aus und erlebt es selbst, wie gut der Herr ist. Das wird auch nirgendwo anders finde ich so deutlich, wie wenn wir miteinander das Abendmahl feiern, wo wir uns bewusst machen, wie Jesus eigentlich uns lieb hat, wie wichtig wir ihm sind. Das können wir daran sehen. Er ist gekommen für uns, in unsere Situationen. Und ich kenne mich selber und ihr kennt euch selber auch. Aber er ist für mich, er ist für dich gestorben. Das ist mir manchmal unverständlich, dass Jesus nicht manchmal sagt, jetzt reicht's, jetzt ist vorbei. Jesus selbst hat das Abendmahl als eine wiederkehrende Erinnerungsfeier eingesetzt, damit uns immer wieder deutlich wird, dass er uns so sehr liebt, dass er dafür gestorben ist, dass er in die Welt gekommen ist, dass er uns so sehr liebt, dass er jeden Tag bei uns ist, uns umgibt, das gibt, was wir brauchen. Wir dürfen zu ihm kommen. Und dass er uns so sehr liebt, dass er wiederkommen wird. Solches tu zu meinem Gedächtnis, bis dass ich wiederkomme. Jesus sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Manche andere übersetzen dieses Erquicken mit, ich werde euch wieder zu. Könnt ihr ein bisschen runterdrehen? Danke. Manche andere übersetzen dieses Erquicken mit, ich werde euch wieder zu Atem kommen lassen, zur Ruhe kommen lassen. Wir leben in einer Zeit, die enorm hektisch ist. Das wird wohl jeder mitkriegen. Selbst Kinder kriegt man mit, selbst im Vorschulalter schon, die haben manchmal so einen ausgebuchten Kalender, Wochenkalender, dass man sich fragt, wo soll das nun mal hingehen? Wir leben in dieser Gesellschaft. Wir können uns nicht raushiefen und sagen, das geht mich alles nichts an. Irgendwie trifft es uns. Und dann kommt man ins Schritt für Schritt, ins Hecheln. Und man hofft so aufs Wochenende. Und dann ist das Wochenende genauso voll. Dann hofft man wieder auf das nächste Wochenende. Dann irgendwann mal auf den Urlaub. Aber der kommt dann auch nicht so. Oder der ist verregnet. Und man hechelt durchs Leben. Und das möchte Gott nicht. Dafür hat er uns nicht geschaffen. Wenn ich bei uns in die Firma reingucke, aber auch ins Arbeitsleben, ich komme mit sehr vielen Firmen zusammen, ist eigentlich überall das gleiche Spiel. Da kommen neue Arbeitsfelder, komplett neue Arbeitsfelder obendrauf. Da wird eine Firma gekauft, die wird mit integriert, dann wird ein Synergieeffekt gemacht, die anderen, die werden entlassen und die, die schon da waren, die kriegen einfach das neue Arbeitsgebiet und dann dürfen sie mal zusehen, wie sie das bisherige mit dem neuen schaffen. Und wenn eine Stelle frei wird, wird die nicht besetzt. Das ist eigentlich mittlerweile ein übliches Spiel. Aber das ist nicht nur in der Arbeitswelt so. Das ist auch in privaten Bereichen so. Die Beziehungen, wo sie eigentlich vor der Wand laufen. Wo schwierige Situationen sind, sei es nun im finanziellen Bereich oder in einer gesundheitlichen Situation. Es gibt so viele Dinge, die uns zu schaffen machen, wo wir nicht wissen, wie geht es eigentlich weiter. Und Jesus möchte, dass wir bei ihm zur Ruhe kommen. Jesus lädt uns ein, kommt zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Er sagt nicht, jetzt mach mal das und das und das zuerst. Sondern bevor du das und das zuerst machen kannst, geht gar nicht. Du sollst erst mal zu mir kommen. Komm zu mir und komm zur Ruhe. Es hat einer mal gesagt, das steht in diesem Buch Der kniende Christ, aber da ist nicht bekannt, wer es gesagt hat. Der hat gesagt, du kannst nie mehr tun, als nur beten, bevor du gebetet hast. Aber du kannst viel, 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 viel mehr tun, als beten, wenn du gebetet hast. Und das Gleiche gilt im Prinzip auf dieses, ich komme zu dir. Wir können nichts anderes für Jesus tun, als nur zu ihm kommen, bevor wir bei ihm zur Ruhe gekommen sind. Aber wir können viel, viel, viel mehr tun, als nur bei ihm zu sein, wenn wir bei ihm aufgetankt haben. Und das entlastet. Auch dafür stehen Brot und Kelch. Kommt zu mir, kommt bei mir erst einmal zur Ruhe. Macht euch wieder neu bewusst, worum es eigentlich geht. Ich sage, glaube ich, nichts Neues, wenn ich sage, das, was ich von der Firma erzählt habe, das gibt es auch in Gemeinden. Und passiert es da nicht auch manchmal, dass man Dinge für Gott tut und ganz vergisst, dass man es wirklich für Gott tut und müde wird an manchen Sachen? Jesus sagt, kommt doch zu mir, werdet ruhig. Feiert das Abendmahl. Freut euch an dem, was ich für euch getan habe. Denn mit diesem zur Ruhe kommen ist nicht so stille Meditation, brumm, 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 brumm gemeint. Sondern mit dem zur Ruhe kommen ist, ich habe eine Gegenwart Gottes, die dieses Kreisen meiner Gedanken und all dem, was ich plane, einfach mal zur Ruhe kommen lässt. Und da ist Freude mit drin. Wie kann ich das beim Abendmahl miteinander auch so bewusst wahrnehmen heute? Ein erster Punkt, ich glaube, ich habe ein paar Mal nicht drauf gedrückt. Ein erster Punkt, ich erkenne und akzeptiere, dass ich Hilfe brauche. Es gibt immer wieder Menschen, denen ich begegne, die sagen, das habe ich selber im Griff. Das kann ich selber hinkriegen. Jesus sagt, die Gesunden brauchen keinen Arzt. Okay, wenn du es meinst, mach's. Aber er geht trotzdem nach und sagt, nein. Ich weiß die Wahrheit. Und jeder braucht die Rettung durch mich. Er sagt in seinem Wort, denn es ist kein Unterschied, denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Das Schwerwiegendste bei diesem mühselig und beladen sein sind nicht finanzielle Probleme oder sonst irgendwas, sondern ist diese Schuld, die mich von Gott trennt, die ich nicht durch gute Leistung selber wegkriegen kann. Es gibt keinen Menschen, der mir sagen kann, dass er ohne Schuld ist. Und die Bibel sagt, wenn du nur eine Schuld hast, ist vorbei. Und das zieht sich in deine ganzen Lebensbereiche rein, auch in die Beziehung zu anderen. Komm zu mir, erkenne und akzeptiere, dass du Hilfe brauchst, dass du Vergebung brauchst. Und die will ich dir geben. Ich kann Schuld in meinem Leben verdrängen. Ich kann wie bei einer so einem blinden oder wie heißt das da, geheimen Mülldeponie so Gift wegpacken. Aber ich kann es nicht aus meinem Leben rauskriegen und aus meinen Beziehungen mit den anderen. Das kann nur Jesus. Dafür ist er gestorben. Dafür ist er in die Welt gekommen. Der erste Schritt ist eigentlich hier beim Abendmahl zu feiern und zu sagen, Herr, ich nehme daran teil, weil du dafür gestorben bist, dass ich leben kann. Ich kriege es nicht hin, aber ich danke dir, dass du das für mich getan hast. Ein zweiter Punkt. Ich bringe ihm alles, was mich beschäftigt, einengt, niederdrückt, den Atem raubt. Er weiß es doch sowieso. Also kann ich es ihm doch auch sagen, kann ich mit ihm drüber reden. Die Bibel ermutigt uns. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Demut, da ist so etwas gedrückt. Aber das ist hier gar nicht gemeint, sondern er hat diese mächtige Hand. Und ich sage, in seine mächtige Hand, da habe ich Vertrauen, da berge ich mich drin. Und ich vertraue ihm, dass er mit all meinen Sachen, die mich beschäftigen, fertig wird. Und ich merke persönlich immer wieder, und das kann ich bezeugen, jedes Mal, wirklich jedes Mal, wenn ich zu Jesus mit meiner Liste, mit meinen Gedanken und was mich so beschäftigt, was auch manchmal so kreist, hinkomme, bringt er mich zur Ruhe und Dinge werden klarer. Das kann ich euch versprechen, das macht Jesus. Und man stellt fest, okay, das ist wirklich wichtig. Und dann stellt man fest, ja, das ist auch mal wichtig. Und das ist, das kriegt man dann raus, das sortiert sich aus. Oder ich erkenne das in manchen, wo ich mich aufgeregt habe, manchmal richtig gefuchst war, erkenne ich plötzlich meinen Anteil an der Sache. Und ich erfahre Korrektur. Und ich kann das auch ausleben. Auch daran erinnert mich das Abendmahl. Es ist für meine Schuld gestorben und er ist gekommen, um mir das aufzuzeigen. Jesus bringt wirklich uns zur Ruhe. Das möchte er. Auch unsere Gefühle. Und ein dritter Punkt. Ich danke und lobe meinen Gott. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Der Mensch hat die Tendenz, dass er so das, was nicht klappt, das sieht er. Und das wurmt und fuchst und da bleibt man dran hängen. Aber das Gute, was ich habe, wie oft vergesse ich das? David wusste von dieser Gefahr und so fordert er sich selbst auf. Ich will den Herrn von ganzem Herzen loben. Alles in mir soll seinen heiligen Namen preisen. Ich will den Herrn loben und nie vergessen, wie viel Gutes er mir getan hat. Ja, er vergibt mir meine ganze Schuld und heilt mich von allen Krankheiten. Er bewahrt mich vor dem sicheren Tod und er schenkt mir das Leben neu. Seine Liebe und Güte umgeben mich alle Zeit. Das hat er sich eingebläut. Er weiß, das Danken ist ganz, ganz wichtig, dass wir zu schnell vergessen. Er war König. Herrscher stehen ja ganz besonders in der Gefahr, dass sie sich das alles so selber zuschustern, was da passiert, und dass sie so um sich selber kreisen. Davids Art, sich vor solchen Selbstzentriertheiten zu schützen, war die klare Besinnung auf das, was er Gott verdankt. In 1. Chroniker lesen wir, an jenem Tag ließ David zum ersten Mal von Asaf und seinen Stammesbrüdern dieses Lied zur Ehre des Herrn vortragen. Er macht's bekannt, das ist nicht mein Verdienst, sondern das ist der Verdienst unseres Gottes. Und dann sagt er, dank dem Herrn, macht seinen Namen überall bekannt, verkündet allen Völkern, was er getan hat und so weiter. Und seid voller Freude über ihn, die ihr nach ihm fragt, geht zum Herrn, denn er ist mächtig, sucht seine Nähe zu aller Zeit, erinnert euch an seine machtvollen Taten. Das ist das, was mich auch zur Ruhe bringt. Denn das stärkt das Vertrauen, weil ich merke, er ist der mächtige Gott, der wirklich alles in seiner Hand hat. Freude. Freude ist bei Gott wichtig. Wenn wir im Alten Testament so diese Sachen lesen mit den Opfer und na, wie man so zum Tempel hingeht, da ist immer eigentlich wiederkehrend die Freude mit drin. Das Laubhüttenfest, ein 7-tägiges Freudenfest, wird zigmal an unterschiedlichen Stellen im Alten Testament so genannt. Oder das Fest der ungesäuerten Brote, ein Freudenfest. Aber nicht nur diese Feste, die meinetwegen mit Ernte oder so zu tun hatten, oder mit der Befreiung aus der Sklaverei. Eigentlich jedes Mal, wenn man zum Tempel des Herrn geht, wird dieses hier ausgesagt. Dort sollt ihr vor dem Herrn, eurem Gott, das Opfermahl halten. Feiert es zusammen mit euren Familien und genießt voll Freude, was eure Arbeit euch durch Gottes Segen eingebracht hat. Und deswegen fand ich auch den Geburtstagsvers, war der Vers für die Kranken vorhin, den fand ich so gut. Der Geheilte sprang auf und konnte gehen und stehen und ging mit ihnen in den Tempel, lief und sprang umher und lobte Gott. Wir sehen gleich ein paar Bilder. Letzten Sonntag war hier auch ein Tanz, den fand ich ganz toll. Da ging das nämlich auch so hier, die Mädchen konnten das besser als ich, aber da war Freude drin. Und das gehört in die Kapelle. Vielleicht haben wir die Bilder, können wir die mal einblenden? Ach so, da seht ihr, da haben manche einfach mit Acrylfarben richtig tolle Sachen gemacht. Ich habe es hier hinter der Ecke. Ich hoffe, ich halte es richtig rum. Bei dem Bild weiß ich nicht ganz genau, ob so oder so ist, aber das könnt ihr dann selber interpretieren. Die hatten Spaß und haben Freude gehabt. Dann haben manche Drachen gebastelt. Manche haben so Laternen gebastelt, andere haben ihren Tanz eingeübt. Hinterher haben sie Luftballons gestartet. Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich dann die Kinderaugen sehe, das ist wirklich Freude. Und das will Gott auch in der Gemeinde haben. Das ist auch Bestandteil von dem Abendmahl. Das Abendmahl ist von der Natur her keine Trauerfeier. Das Abendmahl ist eine Siegesfeier. Es geht darum, dass der Tod besiegt ist, dass die Sünde besiegt ist. Das ist eine Freude, die da sein darf. Oft ist bei Abendmahl eine sehr traurige, bedrückte Stimmung, weil man sich auch bewusst macht, dass das Kreuz nicht so schön glatt poliert ist wie unseres, sondern das war ein Folterinstrument. Und Jesus hat gelitten für uns. Aber es ist ein Siegesfest, was wir hier beim Abendmahl haben. Und da dürfen wir auch sagen, Herr, ich freue mich, dass du das für mich getan hast. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Kommt, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wir werden weitermachen mit dem Abendmahl. Wir werden nämlich jetzt loben und ihn anbeten. Und ob wir dabei singen oder jetzt in unseren Herzen mal still sind und ihn einfach staunen, bewundern, macht es so, wie ihr vor Gott steht. Und danach werden wir auch Brot und Kelch durch die Reihen gehen lassen. Und auch da seid ihr nicht nur passiv. Wer einen Lobvers auf dem Herzen hat, schlagt die Bibel auf, lest den Vers vor. Wer ein Dankgebet hat, betet mit uns, sagt's laut. Lasst uns ihn loben und dadurch bei ihm zur Ruhe kommen.